Wir sind so am Ende des Kirchenjahres und haben einen Predigttext aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Jetzt habe ich dem Ralf oder dem Team nicht gesagt, nach welcher Übersetzung ich das lese. Es kann sein, es gibt jetzt eine kleine Diskrepanz, falls der Ralf das hier anblenden will, denn das ist eine Übersetzung von einem Adolf Pohl und die gibt es, denke ich, nirgendwo so richtig. Aber wenn ihr sehr wach seid, dann werdet ihr sehen, man kann das eine oder andere Wort nochmal anders übersetzen aus dem Griechischen und es ist ja mitunter auch erhellend. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der Öffnende, und niemand wird verschließen. Und der Verschließende, und niemand öffnet. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zu schließen vermag. Dass du eine kleine Kraft hast, aber du hast bewahrt mein Wort und nicht verleugnet meinen Namen. Siehe, ich gebe aus der Synagoge Satans von denen, die sich selbst Juden nennen, es aber nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde machen, dass sie kommen und sich zu deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ich, ja ich, dich geliebt habe. Weil du bewahrt hast das Wort vom Harren auf mich, werde auch ich dich bewahren und retten aus der Stunde der Prüfung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu prüfen die Bewohner der Erde. Siehe, ich komme schnell. Halte fest, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz wegnehme. Den Sieger werde ich zur Säule im Tempel meines Gottes machen, und er soll wahrlich nicht nach draußen hinausgehen müssen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das herabsteigt aus dem Himmel von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Noch einmal der Vers 8, denn um den wird es hauptsächlich gehen. Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zu schließen vermag. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und nicht verleugnet meinen Namen. Lieber Vater im Himmel, bitte segne dein heiliges Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, was habt ihr für Erfahrungen mit offenen und verschlossenen Türen? Eine verschlossene Tür kann grausam sein. Ich fuhr mal ganz zeitig in der Nacht früh los, Rüstzeit in Zingst, und dann war die Autotür zu und der Schlüssel steckte im Zündschloss. Ja, was macht man in so einem Fall? Man wird natürlich nervös, man wollte noch was vorbereiten. Irgendwann kommen die Jugendlichen und dann muss das alles. Ich hatte dann eine Telefonnummer von einem Kfz-Mechaniker und ich war erstaunt, wie weit sich so eine Autotür aufbiegen lässt. Also das hatte ich auch noch nicht erlebt. Oder eine Toilettentür. Man hat es eilig. Man schätzt den Abstand zum nächsten Klohäuschen. Irgendwo in der Innenstadt wird man es schaffen. Dann steht man glücklich davor, aber die Tür ist zu. Man ist verzweifelt, man klingt, man rüttelt. In so einem Fall ist man froh, wenn von drinnen bloß so besetzt kommt und nicht irgendwo so ein kleines Schild wegen Reparaturarbeiten außer Betrieb. Ne? Also verschlossene Türen können schlimm sein. Eine offene Tür kann die reine Freude sein. Ich habe vielleicht irgendein Problem und muss mit irgendjemand reden und gehe zum guten Freund und klingle. Und er ist da und er macht auf und er hat Zeit. für ein Gespräch und noch für ein Bier. Wunderbar, geöffnete Türen. Wir haben gerade dieses Wort aus der Bibel gehört, das ist eins von den 7-Cent-Schreiben. Also manchmal kommt ja irgendwie so hohe Geistliche zu einer Visitation in eine Kirchgemeinde. Hattet ihr das auch schon mal? Ne? Da muss vorneweg die Kirchgemeinde ein Riesenpapier schreiben, das kriegt dann der Superintendent und dann rückt die Mannschaft aus dem Kirchenbezirk an, Bezirkskatechet und Kirchenmusikdirektor und so und guckt sich die Gemeinde an und verfasst hinterher einen Bericht. Der ist auch wieder relativ lang. Hier hat Jesus selber auf die Gemeinde in Philadelphia geschaut. Und er gibt nur ein ganz kurzes Statement ab im Vergleich zu so einem Visitationsbericht vom Superintendenten. Und wenn wir da mal reingucken und schauen, was hat denn Jesus dieser Gemeinde in Philadelphia zu sagen, dann merken wir nur Gutes. Nichts zu meckern. Das ist mal was. Das ist auch die absolute Ausnahme bei diesen Sendschreiben. Also ihr kennt vermutlich das eine oder andere. Ne? Der Gemeinde in Ephesus muss gesagt werden, ja, ich habe das gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Und in Laodicea, da wird sogar gesagt, weil du weder kalt noch heiß bist, sondern lau, muss ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also hat Jesus durchaus Anlass zur Kritik. Aber hier in Philadelphia sagt er eigentlich nur Lob und Ermutigung. Ist so eine kleine Stadt in Kleinasien, übersetzt heißt Philadelphia Bruderliebe und von ihr wird gesagt, hey, du hast meine Worte bewahrt und du hast weder den Glauben noch meinen Namen verleugnet. Was für eine Aussage über eine Gemeinde. Und dann gibt es auch gegen Ende des Sendschreibens noch diese Mahnung, das, was du hast, diese Treue zu meinem Wort, den Glauben, halte das fest, damit der Siegeskranz, der für dich schon bereitgelegt ist, dass der dir auch, wenn ich mal wiederkomme, aufgesetzt werden kann und nie noch mal jemand den wegnimmt. Die Treue zum Wort von Jesus und zum Glauben. Es wird auch berichtet, dass die Gemeinde in Philadelphia große Widerstände zu ertragen hatte von der jüdischen Gemeinde vor Ort. Das war eine ziemlich große jüdische Gemeinde und natürlich, was heißt natürlich, ein Großteil dieser Gemeinde hat diesen Glauben an Jesus abgelehnt und hat gesagt, nee, das ist eine Irrlehre und das ist nicht der Messias und der kommt erst noch. Einige aber waren selber aus der jüdischen Gemeinde auch Christen geworden und das ging eben alles nicht so reibungslos. Und Jesus kritisiert dann Teile dieser jüdischen Gemeinde ganz hart und spricht von der Synagoge Satans und kommt zu der Aussage, dass er sagt, das sind Juden, die sagen Juden, aber sie sind gar keine Juden. Da geht es sicherlich nicht um die Geburtsurkunde oder um die Abstammung, sondern um die Haltung des Herzens und um den Glauben. Aber kann man denn jemandem den Glauben absprechen? Ist es denkbar, wenn Jesus uns anschaut, dass er sagen könnte, sie nennen sich Christen und sind es nicht, sondern sie lügen? Wow. Also sowas ist ja ganz dünnes Eis, ne? Und so ein Urteil darf wirklich nur Jesus sich erlauben. Aber es kommt ja manchmal vor, ne, dass so zu manchen Leuten sagt in den Evangelien, was nennt ihr mich denn immer zu, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Oder zu manchen sagt er, was wollt ihr eigentlich, ich kenne euch nicht. Also Jesus ist durchaus in der Lage, harte Worte zu sagen. Und wir sollten uns das erstmal nicht erlauben. Und trotzdem, ich sage jetzt nochmal so ein Aber, die Gemeinde ist ja herausgefordert, ne? Wenn irgendwelche Sachen erzählt werden, wenn es irgendwelche Lehren gibt, die Gemeinde muss die ja prüfen am Wort Gottes. Das ist ja Auftrag im Neuen Testament. Wir können uns auch nicht einfach sagen, alles ist richtig, ne? Alles, wir überlassen das Urteil Jesus und jeder kann sagen, was er will. Es geht ja nur auch nicht. Ne? Deswegen haben wir den Heiligen Geist empfangen und deswegen sollen wir die Geister prüfen. Mir ist das mal passiert im Jugendwartkonvent, da kam irgendwie so eine Diskussion auf dieses Wort von Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und da sagte dann einer von den Kollegen: Naja, ne, also ich kann mich ja noch drauf einlassen, wenn wir sagen, Jesus ist ein Weg. Aber der Weg, na, das ist anmaßend. Ich habe dann gedacht, was? Jesus ein Weg? Der Name Jesus, soll das etwa ein Name unter vielen sein? Niemals. Jesus ist der Weg. Der Name Jesus ist über alle Namen. Das ist eindeutig im Neuen Testament. Halte, was du hast. Bewahre die Worte Jesu und verleugne nicht seinen Namen. Jesus und nur Jesus ist der Schlüsselgewaltige, als der er sich selber hier vorstellt in dem Text. Er hat die Schlüssel Davids bekommen. Was ist denn das? Musste ich auch erst mal nachlesen. Da gibt es eine Stelle im Alten Testament, da soll jemand eingesetzt werden, der Eliakim. Und er bekommt die Schlüsselgewalt über den ganzen Palast und über die Vorratshäuser, und zwar nur er. Und er soll ein Vater sein für das ganze Volk und das Volk versorgen. Und er hat Zugang. Und dort, wo er aufschließt, kann niemand abschließen. Und dort, wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Er alleine. Und das ist jetzt Jesus. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Und er fügt hinzu: Du hast eine kleine Kraft. Wenn ihr das als Gemeinde in Brundöbra hört, die Worte von der offenen Tür und der kleinen Kraft, ich würde eigentlich gerne mal fragen, ohne jetzt eine Antwort zu erwarten: Wie hört sich das an für euch? Ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, wenn ich so Land auf, Land ab in unsere Gemeinden komme, dass die Leute sagen: Na, mit der kleinen Kraft, das stimmt schon. Aber offene Türen, ich weiß auch nicht so richtig. Eher nein. Ich wünsche, wir können diese Worte von Jesus auch als eine Verheißung an uns hören. Vor uns liegt immer eine offene Tür. Mensch, Jesus schickt uns doch nicht in ein undurchdringliches Labyrinth. Er schickt uns doch nicht in eine Sackgasse, wo wir irgendwo an einen Punkt kommen, wo nichts mehr geht. Jesus ist doch mit seinem Latein noch nicht am Ende. Er hat den Schlüssel. Und wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Jesus ist doch kein realitätsferner Träumer, der es zwar gut meint, aber keine Ahnung vom wirklichen rauen Leben in einer gottvergessenen Umgebung im 21. Jahrhundert hat. Der das sagt, der ist leiderprobt. Der wurde hingerichtet, der wurde auferweckt, der wird erhöht, der Christus. Und er fügt an: Offen ist offen. Keiner kriegt die Tür zu, die ich öffne. Dafür verbürge ich mich. Es ist so eine herrliche Ausschließlichkeit, so ähnlich wie wir es aus dem 8. Kapitel vom Römerbrief kennen, ne? Wo Paulus sagt: Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Und dann zählt er auf, wer vielleicht in Frage käme, ne? Das, was zurückliegt, was jetzt ist, was kommen wird. Mächte und Gewalten, alles zählt er auf und dann sagt er: Niemand. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Geliebt ist geliebt. Offen ist offen. Keiner kriegt diese Liebe klein, keiner kriegt diese Liebe tot. Die Versuchung auf unserem Weg ist ja, dass wir da manchmal ein bisschen dran zweifeln. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir kommt das durchaus mal vor, ne? Wenn man so den Eindruck hat: Oh mein Gott, jetzt gehen alle Türen zu. Und alle Lichter gehen aus. Für manche war diese Corona-Zeit sowas. Ne? Womöglich kann mich doch irgendwas von Gott trennen. Versagen, Schuld bei mir, bei meinen Geschwistern in der Kirche, Sackgassen, Ausweglosigkeit, überall ins Schloss gefallene Türen, die mal hoffnungsvoll offen standen. Ich habe einen guten ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Augen, der hat jetzt in diesem Jahr alle seine Ämter in der Gemeinde niedergelegt, sagt, mit Ende des Jahres Schluss. Frustriert. Von dem, was alles nicht so gut läuft, von manchen Leuten in der Gemeinde. Ich habe andere vor Augen, jahrzehntelang Säulen gewesen sind, alles Mögliche gemacht haben. Aber auch an ihnen geht das Alter nicht spurlos vorüber. Ne? Da kommen Krankheiten, dann werden sie gebrechlich, dann können sie das nicht mehr machen, das nicht mehr. Und jetzt merkt man erstmal, was die alles gemacht haben. Weil es findet sich nämlich niemand, der bereit ist, so eine Last zu schultern. Manche Gemeindeglieder sind zerstritten. Viele sind bedrückt, belastet, manche wie gelähmt. Kleine Kraft, eher ja. Das Wort von der kleinen Kraft findet sich ja in der Bibel in ganz guter Gesellschaft. Es gibt ja mehrere solche Stellen. Ne? Da lesen wir zum Beispiel bei Jesaja von dem Würmlein Jakob, dem armen Haufe Israel. Oder wir kennen den Spruch von der kleinen Herde. Aber liebe Geschwister, Gott sagt sowas nie, wenn wir diese Stellen lesen, um irgendjemanden zu demütigen oder zu entmutigen. Da ist immer was miteinander verknüpft, nämlich, dass er eine Verheißung gibt und einlädt und sagt, jetzt, ihr habt eine kleine Kraft, aber guckt doch mal nicht auf die kleine Kraft. Guckt doch mal auf meine Möglichkeiten. Ich habe den Schlüssel, ich kann aufschließen. Ich bin mit meinem Latein nicht am Ende. Und ihr Lieben, das macht einen Riesenunterschied. Es sind fast dieselben Worte am Anfang. Aber es ist ganz was anderes, ob wir sagen, ach ja, unsere Kraft ist klein. Was können wir schon ausrichten? Oder ob wir sagen, ja, unsere Kraft ist klein. Aber was haben wir für einen Herrn? Was hat der für Möglichkeiten? Wir dürfen uns das immer wieder neu zusprechen lassen von Jesus. Hey, offen ist offen. Keiner kann zuschließen. Natürlich, wir wissen das, ne? Nicht jede Tür ist offen. Und auch die erstbeste Tür ist nie immer die offene Tür. Manchmal ist sie vielleicht auch nur ein Spalt breit offen. Und manchmal müssen wir vielleicht mutig hingehen und mal klopfen, bis wir merken, die ist ja gar nicht abgeschlossen. Ich komme ja rein. Da gibt mir Jesus ja einen Weg zu meinem Nächsten. Die Verheißung gilt, es gibt sie. Die offene Tür ist da in der Realität. Sie liegt vor uns. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese offene Tür da ist. Stellt euch mal das Gegenteil vor. Jesus sagt, folge mir nach. Ich gehe mit, die Gemeinde geht mit und es geht mal ein bisschen bergauf, es geht mal ein bisschen bergab und auf einmal kommt Jesus an eine Mauer und sagt, oh, also das hätte ich jetzt nie erwartet. Sorry, Freunde, Endstation. Das kann nicht sein. Das wird Jesus nicht machen mit seiner Gemeinde. Offen ist offen. Ich will noch erzählen von so einem offenen Türchen bei uns in Markneukirchen, was wir letztens erlebt haben. Ich muss sagen, unsere Gemeinde hat schon auch eine schwere Zeit. Also nicht bloß hinter sich, sondern auch noch. Und mit Corona, das war schon stellenweise gruselig. Also mich rief mal jemand an, ehrenamtliche Mitarbeiterin, du hast du mal an den Schaukasten geguckt. Da hat irgendjemand was rangeklebt. Da war die neue Jahreslosung drin von diesem Jahr. Damals war sie relativ neu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ne, sagt Jesus. Ich habe gesagt, muss ich mir mal angucken. Ne, bin ja dort Kirchner, ein bisschen für Ordnung sorgen und so. Ne? Und da komme ich dorthin, da hat sich jemand viel Mühe gemacht, unter diesem Spruch zwei Streifen mit weißem Gaffer und schwarzen Edding. Ne, also es las sich dann so, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Du nicht, Herr, aber deine Kirche schon. Zum Beispiel gesunde Menschen ohne 3G-Nachweis. Also darüber kann man ja nachdenken und streiten, ne? Es war nun mal so eine Order von oben. Ob das nur gut ist, dass die Kirche sich dem beugt, aber ich sage, muss man als Gemeinde diese Meinungsverschiedenheit auf so eine Art und Weise austragen? Und unsere Gemeinde hat wirklich gelitten. Gottesdienstbesuch runtergegangen, wer weiß wie sehr, manchmal bloß 20 Leute und wieder so ein bisschen so eine Lähmung, wie also jetzt sind alle Türen zu. Und dann hatten wir im Gemeindeaufbauausschuss die Idee oder den Impuls von Gott, Mensch, Thema Hauskreis ist wichtig, lasst uns doch wieder mal ein Hauskreistreffen machen. Aber nicht ins, wo hinterher die Leute rausgehen und sagen, ja, es gab halt eine Veranstaltung, sondern was richtig schön ist. Und da haben wir erstmal so eine Umfrage gemacht und würdet ihr kommen und wie sieht es aus? Und dann haben wir einen Termin gefunden und die Leute eingeladen und es war ein Geschenk des Himmels. Also es waren da fast 50 Leute da, fast dreimal so viel wie in manchen Gottesdienst. Und es war durch die Generation, da sind noch zwei Hauskreise so aus jungen Erwachsenen und ich habe nicht mehr gesagt, in der Zusammensetzung waren wir als Gemeinde noch nie zusammen. Und wir haben ganz viel geredet und wir saßen hinterher noch, das war auch konzeptionell so gedacht, das Open End noch, und wir haben ganz viel geredet und hinterher ein ganz positives Feedback, dass viele Leute gesagt haben, Mensch, das war schön. Einer sagte, wir wollten eigentlich nicht hingehen. Wir hatten immer in der Gemeinde immer schon mal so manche Veranstaltungen, Gemeindeversammlungen, so, da hatte man den Eindruck, man soll irgendwie so zwangsbespaßt werden. Das war diesmal überhaupt nicht so und es war so schön und es hat uns so inspiriert und wieder zusammengeführt. Nun war so eine schöne Episode am Rande, ich unterhielt mich dann mit einem jungen Mann, der hat gesagt, ich wollte das schon immer mal sagen, als ich hergekommen bin zur Ausbildung nach Markneukirchen, da war ich eigentlich vom Glauben ganz weit weg. Und dann war ich mal im Männerchor, im Gottesdienst und da hat er Männerchor gesungen. Und das hat mich so angesprochen, da habe ich ihn nachher gefragt, könnte ich da vielleicht auch mal mitsingen? Und dann habt ihr gesagt, ja. Und dann hat jemand aus dem Männerchor hat mich auf die junge Gemeinde aufmerksam gemacht, dann bin ich dorthin gegangen und ist mein Glauben richtig lebendig geworden. War der Männerchor ganz wichtig dafür. Habe ich unserer Tochter erzählt. Und wo die gehört hat, dass der Männerchor für einen 17-Jährigen eine wichtige Brücke zum lebendigen Glauben gewesen ist, da hat sie so sinngemäß zu mir am Telefon gesagt, erst war sie mal einen Moment ruhig, und dann hat sie gesagt, ah, Gott tut wirklich große Wunder. Ihr Lieben, offen ist offen. Gott hat immer noch andere Möglichkeiten. Er kann den Männerchor und sonst was benutzen, um zu zeigen, da geht noch was. Wo ich aufmache, kann niemand zuschließen. Wir haben einen großen und mächtigen Herrn. Lasst uns sein Wort bewahren und den Namen Jesus nicht verleugnen. Lasst uns mit unserer kleinen Kraft durch die offenen Türen gehen, die er schenkt. Für Nachfolger Christi gibt es keine letzte Ausweglosigkeit. Offen ist offen. Amen.